Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Ausgabe von Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Nicolas Cage einen Dinosaurierschädel zurückgeben musste und wie die Saw-Filme dazu beigetragen haben, hunderttausenden Menschen das Leben zu retten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuriose Filmfakten. Es wird wieder skurril und es geht wieder in ganz seltsame Nischen der Filmwelt. Und zwar direkt mit der ersten Frage. Für welchen Film wurde über 1 Million US-Dollar für Kostüme ausgegeben, was zum Zeitpunkt der Produktion die teuerste Kostümausstattung in der Filmgeschichte war?
So, 1 Million US-Dollar, ja?
Ja, genau.
Das klingt ja tatsächlich bei so heutigen Filmbudgets gar nicht mehr nach so übertrieben viel.
Dachte ich mir auch.
Deswegen könnte es wahrscheinlich sein, dass der Film schon vielleicht ein paar Jahre alt ist. Nochmal, die Frage ist nur, welcher Film oder warum so viel ausgegeben wurde?
Also es hängt zusammen natürlich. Wenn ihr das eine habt, dann habt ihr das andere, glaube ich. Deswegen, die Frage ist, welcher Film, aber ja, das Warum hätte ich auch gerne.
Ja, okay.
Ich hätte jetzt irgendwie direkt gesagt, also 1 Million klingt ja echt nicht nach so viel. Wenn ich jetzt an Herr der Ringe denke, da weiß ich ja, da haben die ganzen Rüstungen gemacht und sowas, das war schweineteuer. Aber ich könnte mir vorstellen, teurer als 1 Million sogar. Deshalb würde ich fast zeitlich nochmal weiter zurückgehen.
Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man richtig weit zurückgehen muss. Und am Ende ist es so ein Film aus den 80ern oder sowas, wo man jetzt auch, weil das ist ja kuriose Filmfakten. Es ist ja nicht, wir raten jetzt den besten Kostümfilm. Weil ich glaube, dann wäre die Frage hier nicht drin. Wahrscheinlich ist es am Ende sowas wie Alien oder so, wo die einfach dann, wobei Alien macht keinen Sinn, aber irgendwie so ein älterer Film, den man gar nicht so am Schirm hat vielleicht, so ad hoc. Am Ende ist es die große Überraschung und es ist Bully Herbig mit
Schulz Manito. Ich hatte ihn eben ehrlich im Kopf und gelogen.
Also ich glaube, was man da auch ein bisschen berücksichtigen muss, ich glaube, diese Definition von Kostümausstattung und das Budget dafür ist ein bisschen auch tricky. Also gerade wenn man so an große Fantasy-Epen denkt oder sowas, fällt da viel, glaube ich, nicht unter Kostümausstattung, was dafür ausgegeben wird. Nur als...
Also falls das ein Tipp ist...
Ist ein Tipp, ja.
Ein kleiner, okay.
Ja, gut, aber das meine ich ja im Prinzip. Dass es irgendwas ist, wo man denkt, ja, so Alien, ne, wo dann so Animatronics oder sowas halt mit zu Kostüm gezählt werden. Weil das halt ja auch irgendwie zu Kostüm gehört. Und dadurch ist es dann halt auf einmal super teuer. Oder sowas wie Terminator vielleicht.
Genau, hatte ich auch gerade.
Ja, guck mal, Tobi.
Weil Terminator dachte ich auch so, er hat ja nicht so ein Kostüm, aber ich denke mal, dass die ganze Maske und sowas, ist die Frage, ob das halt mit reinfällt.
Das glaube ich nämlich zum Beispiel nicht. Ich glaube, Maske ist ein für sich separates Department quasi. Kostüm ist wirklich das, was sie am Körper tragen und nicht unbedingt, wie die geschminkt wurden oder was so mit Spezialeffekten gearbeitet wurde.
Warte. Ja, okay.
Ah, nee, du hast was.
Ja, nee, bitte, Tobi.
Ich habe gerade gedacht, E.T., das Kostüm war wahnsinnig teuer, weil das so unfassbar cool aussieht.
Das eine Kostüm hat einfach 1 Million gekostet.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch kein Kostüm. Also das ist halt, ich glaube, bei Kostüm ist es so definiert, dass es tatsächlich dann die Schauspieler sind, die das tragen. Und tatsächlich würde mich jetzt, weil ihr bringt schon einen guten Punkt an der einen Stelle, würde es mich auch nicht wundern, wenn das so ein bisschen auch so auf die Hauptfiguren ausgelegt ist bei der Kostümausstattung. Das so, vielleicht fällt Kostümausstattung gar nicht bei so, wenn du unglaublich viele Statisten hast.
Also nicht Ben Hur, weil da super viele...
Ja, also zumindest die Lösung von dem Filmfakt würde mich dann, was das hingeht, tatsächlich auch ein bisschen wundern. Müssen wir gleich nochmal drüber diskutieren.
Ja, okay. Gerne. Ich hätte gerne nochmal kurz, du hast im letzten Satz bei der Frage, da war noch irgendwas mit 1 Million war, zu dem Zeitpunkt das größte Budget, was dafür ausgegeben wurde, oder?
Genau, also bei dem IMDb-Fact steht das tatsächlich dabei, war zum Zeitpunkt der Produktion die teuerste Kostümausstattung in der Filmgeschichte.
Zum Zeitpunkt des Films, okay. Und du meinst tendenziell jetzt so, war ja schon ein Tipp, ne, mit eher so die Hauptcharaktere und wirklich was die tragen.
Genau.
So, aber es ist wahrscheinlich jetzt nichts Normales, was die tragen, wenn das 1 Million Dollar kostet.
Ich hätte jetzt gerade so gedacht, in Richtung Star Wars, wenn man da jetzt die ganzen Statisten-Sachen rausnimmt, aber die ganzen Jedi Mäntel, die sind schon ganz schön teuer. Nee, aber insgesamt, das sind ja schon einige Kostüme. Obwohl es irgendwann wieder die Frage ist, irgendwann geht es ja wieder Richtung Jabba's Hutt oder sowas, das wäre ja dann kein Kostüm. Aber rein die Kostüme von den Hauptleuten kann ich mir schon in so eine Richtung vorstellen.
Ja, ja, aber ich glaube, das ist immer noch wirklich zu kostümartig. Also genauso wie bei Harry Potter oder so. So, da würde man auch sagen, so ja, die haben halt alle diese Mäntel und so. Aber ja, ich schätze schon, dass das irgendwie eher vielleicht sowas Science-Fiction-mäßiges oder sowas ist, dass die sowas haben, was irgendwie interagiert oder so. Also oder so sowas wie ein James-Bond-Anzug, wo die Sachen irgendwie Gadgets haben, die irgendwie tatsächlich Special Effects auslösen oder. Wobei du auch meintest, es sind eben keine Special Effects, ne?
Oder es geht in so eine Richtung, weil es ja kurios sein muss, das sind eigentlich keine teuren Kostüme, aber das hat eine bestimmte Marke oder sowas. Und dann haben die Rechte, das wäre eher gut, das wäre Werbung, ne? Wahrscheinlich hätte man es doch eher günstiger gemacht. Aber dass das irgendwie aus so einem Grund ist, dass das...
Geht mal in deine Richtung.
In die Richtung.
Du wolltest nämlich schon wieder mal deine guten Ideen über den Haufen werfen. Aber deine Richtung ist nicht verkehrt.
Okay. Ist es vielleicht einfach der Film hier House of Gucci und die haben einfach gesagt, okay, wir statten alles mit Gucci aus. Aber es ist ja, wie du sagst, es ist ja Werbung für Gucci. Warum? Aber gut, vielleicht haben die dann trotzdem gesagt, ja gut, wir geben halt das Geld dafür aus, aber ja nee, aber wenn es gesponsert wird, geben die ja nicht das Geld dafür aus, ne? Da hat's ja nur den Gegenwert, aber.
Es war auch nicht House of Gucci, aber es geht in die richtige Richtung. Ihr seid schon gar nicht so weit weg tatsächlich.
Also ein Mode.
Es ist Teufeltrick Prada.
Ja.
Ja! Es ist tatsächlich der Teufeltrick Prada. Und bei dem Film war es wohl so, dass obwohl die teilweise gesponsert wurden von den Marken, die dennoch über 1 Million für die Kostüme ausgegeben haben. Und Patricia Field war die Kostümbeauftragte bei dem Film, hat auch eine Oscar-Nominierung dafür bekommen tatsächlich. Und im Endeffekt wurden alle Kostüme von dem Film dann versteigert, nachdem der abgedreht war und die Erlöse wurden der Brustkrebsforschung zugänglich gemacht. Aber tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, weil es so krasse Markenprodukte waren, die da gezeigt wurden und denen das halt wichtig war, dass es halt auch wirklich die Marken wie Prada, Gucci und so weiter sind, haben die diese exorbitanten Beträge dafür gehabt. Aber ihr habt schon einen Punkt in der Hinsicht, dass wenn ich jetzt sowas wie Herr der Ringe betrachte, wundert es mich auch, dass sie jetzt nicht über 1 Million da insgesamt ausgegeben haben, um die ganzen Statisten auszurüsten und so. Würde man ja eigentlich von ausgehen, ne?
Aber von wann ist der Teufeltrick Prada? Ist der nicht vor Herr der Ringe?
Nee, jetzt ist von 2006,
Ja. Okay.
Und deswegen habe ich die Vermutung, dass das departmentmäßig ein bisschen anders aufgeteilt ist, dass das irgendwie zu Set-Design dann gezählt wird oder sowas, who knows. Aber, naja.
Ja, beziehungsweise, wie gesagt, Tobi, das ist ja eben schon mit den Mänteln und so. Ich glaube, so teuer sind die Sachen dann teilweise gar nicht.
Aber die Rüstungen und sowas.
Das ist ja, die Rüstungen natürlich schon.
Handwerklich gefertigt.
Da gibt's ja die ganze Doku drüber.
Natürlich. Bei so einem großen Epos sind das ja wirklich auch viele Sachen, die da zusammenkommen, ne?
Ja.
Also hätte ich jetzt tatsächlich auch mit gerechnet, dass so halt gerade Herr der Ringe irgendwie 1 Million da schon irgendwie freimachen musste.
Bestimmt.
Aber who knows? Wir vertrauen da mal IMDb.
Ja.
Aber der Teufeltrick Prada hatte 2006 zumindest das teuerste Kostümdesign oder Kostümausstattung tatsächlich. Na gut. Aber erklärt mir doch mal, warum wurde Steven Seagal auf $100.000 für den Tod von 100 Hühnern und einem Hund verklagt?
Ja. Also ich finde die Frage schon mal super. Steven Seagal von 100 Hühnern
und einem Hund verklagt.
Und einem Hund.
Der wurde nicht von dem Hund verklagt.
Nein.
Ich lese die Frage doch mal.
Nein, ich glaube, wir haben es gehabt.
Ich mache nur. Warum wurde Steven Seagal auf $100.000 für den Tod von 100 Hühnern und einem Hund verklagt?
Ein Traum, diese Frage.
Ja.
Ich bin wirklich interessiert.
Ich dachte erst irgendwas mit dem Namen wegen Seagull, aber Seagull heißt der Möwe, ne?
Oh, ja. Das wäre auch geil. Und da war noch ein Hund, der hieß Seagull.
Der Steven.
Okay, wieso, also hat er die, wie aktiv hat er die getötet, war für den Tod verantwortlich, frage ich mich direkt.
Ja, also ich sag mal, er wurde ja für den Tod angeklagt, nicht für den Mord. Das heißt, ich würde schon mal versuchen, es war, ich würde schon mal vermuten, es war nicht, er hat mit einem Gewehr die abgeschossen. Dann wär's doch recht offensichtlich. Sondern wahrscheinlich schon irgendwie durch, also so sekundär.
Ja, ja, ich habe sekundär noch nicht so 100 Hühner und einen Hund getötet, deshalb.
Nee, ich auch nicht.
Ja, das ist ja, deswegen ist es auch kurios, ja. Also.
Das Ding ist jetzt.
Also.
Nimm mal.
Also, Steven Seagal ist ja bekannt für so verrückte Action-Sachen, Stunts und sowas. Vielleicht irgendwie ein Stunt, der schiefgelaufen ist und der ist dann mit dem Traktor aus Versehen durch so einen Bauernhof gebrettert und hat dabei einfach den Hühnerstall plus Bauernhofhund mitgenommen. Und ja, musste dann halt 100.000 Euro blechen, weil alles totgefahren, was ihm im Weg war.
Der gute Action-Thriller mit Steven Seagal auf dem Traktor. Wer kennt ihn nicht?
Nee, ich meine ja auch nicht mit dem Traktor, sondern vielleicht so mit so einem LKW oder so. Ich denke da an die, ne, ihr wisst, woran ich denke.
Ja. An Jean-Claude Van Damme, den Spagat?
Ja, an Van Damme, genau, ja. Mit dem Spagat-Move.
Also 90% von deinem Lösungsvorschlag waren Bullshit. Aber was daran gar nicht so verkehrt ist, ist tatsächlich, dass Steven Seagal mit einem größeren Gefährt auf ein Gehöft gebrettert ist. Das ist tatsächlich passiert. Das nehmen wir jetzt mal davon.
Boah, das war ja richtig gut schon.
Ja, da fehlt auch sehr viel Kontext, aber
ja. Ja gut, aber klingt besser als nach 10%. Aber die 10% nehmen wir mit einem Fahrzeug.
Monster Truck.
Mit dem Flugzeug gelandet. Da ist was schiefgegangen. Die Frage ist, vielleicht ist ja, war ja so ein kleiner Unfall, da ist ein Brand ausgebrochen und dadurch ist das passiert. Oder hat er die wirklich mit dem Fahrzeug umgenietet?
Ja, es könnte schon sein, dass das Fahrzeug eher dann quasi dafür verantwortlich war. Also nicht er selber, der das Fahrzeug durchgebrettert hat, sondern eben, wie du sagst, sowas wie Feuer oder so.
Ist das wichtig? Waren es genau 100 Hühner?
Das bezweifle ich. Also okay, es werden rund 100 Hühner gewesen sein. Aber es war wohl genau ein Hund tatsächlich auch.
Ja, also wahrscheinlich ist irgendwie nur ein Teil von irgendwas vielleicht tatsächlich abgebrannt oder so. Und dann konnte man das nur so grob schätzen im Sinne von, ja gut, insgesamt haben wir irgendwie 2000 Hühner. Da sind jetzt so 5% der Halle sind irgendwie abgefackelt. Und jetzt sagen wir halt gut, sagen wir mal so grob geschätzt 100 Hühner. Ich weiß ja auch, mit was für einem Gefährt. Und also mit einem Fahrzeug.
Ja.
Und warum?
Also, und warum?
Und der Rest ist auch falsch.
Also mit Brand sind wir falsch?
Ja, es war kein Brand. Vielleicht könnt ihr mal so von der Seite dran gehen, was hatte Steven Seagal da zu suchen? Also wo auch immer er das gemacht hat.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Bauernhof zu einfach ist. Oder was meinst du da zu suchen?
Also selbst bei einem Bauernhof könnte man fragen, warum fährt Steven Seagal mit irgendeinem großen Gefährt auf dem Bauernhof?
Ja.
Ist korrekt. Das ist eine berechtigte Frage.
Also ich kenne jetzt auch nicht so viele Steven Seagal-Filme noch. Würde das wieder mal helfen?
Nee.
Ah, okay. Also es war eher so eine Hobbyaktion.
Nee, es hat tatsächlich nichts mit Steven Seagals Filmen zu tun, sondern mit seinen sonstigen Aktivitäten.
Ja, gut, kenne ich jetzt nicht so gut, war eher Action-Liebhaber, also.
Ich gehe mal so weit, das ist aber dann schon ein größerer Tipp. Steven Seagal hat auch immer so dieses Image gepflegt von ihm als Hüter von Recht und Ordnung. Und darüber gab es auch tatsächlich Fernsehserien. Werfe ich euch jetzt erstmal so vor. Okay. Ich gebe euch sogar den Titel von der Show. Es war eine Reality-Show namens Steven Seagal Lawman, hieß die. Damit hat es was zu tun.
Lawman. Ja, okay. Das frage ich mich trotzdem, mit welchem Gerät der dahin fährt und wieso. Also gut, er will scheinbar irgendwas prüfen oder irgendwas ist aufgefallen und er möchte quasi sagen, hier, das geht so nicht. Das ist trotzdem die Frage, mit welchem Gefährt?
Und ist er da drüber gefahren überhaupt? Oder hat er als Lawman irgendwas entdeckt und daher mussten die Hühner aufgrund von der guten alten Vogelseuche oder sowas getötet werden?
Also der erste Part, die haben tatsächlich etwas gedeckt, entdeckt auf diesem, an dieser Location, wo die da aufgeschlagen sind.
Location? Du sagst nicht Bauernhof, also das, da müssen wir noch graben.
Ja, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es aussah wie ein Bauernhof, aber ein klassischer Bauernhof würde euch auf die falsche, es war kein klassischer Bauernhof.
Es war ein Tarnbauernhof und drunter war eine Marihuana-Farm. Oder irgendwas mit Drogen.
Es, das ist, nichts mit Drogen, ne.
Ah, schade. Aber, ich war gerade auch schon sowas von bei Breaking Bad.
Ja. So, so illegale Stuff ist halt gar nicht so verkehrt, was ihr euch auch irgendwie schon denken könnt.
Vielleicht hatten die da auch Waffen gelagert oder so. Wobei Waffen ja an sich in Amerika erlaubt sind, aber vielleicht die Größe oder Menge.
Da war ein Panzer gelagert, dann ist er in den Panzer gestiegen, um damit wegzufahren und ist aus Versehen über die Hühner und den Hund.
Nee, tatsächlich hat es direkt etwas mit den Hühnern beziehungsweise Hähnen zu tun.
Boah, das ist also das ist wirklich ein kurioser Fakt. Ja. So viel kann ich schon mal sagen. Es ist echt auch nicht leicht, sich das zu erschließen, so aus dem Nichts heraus. Mit den Hühnern beziehungsweise Hähnen. Und zwar haben die zu den falschen Uhrzeiten gekräht. Und die dürfen nämlich nicht morgens um 4 Uhr krähen, sondern erst ab 5. Haben sich die Nachbarn beschwert.
Naja.
Des Gehöfts.
Was kann man, ist in Deutschland, glaube ich, überhaupt nicht üblich. Aber international gibt es das, glaube ich, häufiger. Eine sehr illegale Aktivität mit
Hahnenkampf. Der hat den Hahnenkampf aufgedeckt, wo 100 Hähne waren, nicht 100 Hühner. Und dann, wie ist es zu diesem Malheur gekommen? Aber das ist schon mal eine gute Richtung.
Das ist sogar richtig, Hahnenkampf. Also auf diesem Gehöf wurden tatsächlich angeblich Hahnenkämpfe organisiert. Was könnte dann passiert sein?
Der hat das aufgedeckt und die sind getötet worden? Oder sind wir bei... Nee, wir müssen dieses Fahrzeug da reinbringen, ne?
Also zumindest so ein bisschen noch ausschmücken, was da passiert sein könnte. Ja, weil ihr habt es noch nicht so ganz...
Ich schwimme ein bisschen. Hahnenkampf, Auto.
Okay, komm. Ist das, nee, das Gefährt? Hilf uns mit dem Gefährt, oder haben wir es dann eh?
Ja, ich trete euch jetzt durch die Zieltür quasi. Also, die Sache ist so. Was passiert ist? In dieser Reality-Show Steven Seagal, Lawman, ging es darum, dass Steven Seagal immer tatsächlich echte Polizeibeamte begleitet hat, während die halt irgendwelche Verbrechen aufgeklärt hat. Und innerhalb dieser Serie wurde halt ein illegaler Hahnenkampfring aufgedeckt, der halt an diesem Ort stattgefunden haben soll. Und dann wurde da eine Durchsuchung quasi beordert. Und im America-Style sind die da mit einem Polizeipanzer aufgetaucht und einfach reingebrettert in dieses Gehöf, haben das gestürmt und durchsucht. Und in diesem Kontext, wie jetzt im Detail weiß ich nicht genau, sind halt 100 Hühner bzw. Hähne und ein Hund gestorben, tatsächlich. Und der Besitzer von diesem Gehöf, der halt auch angeklagt wurde dann dafür, dass diesen Hahnenkampforganisation geführt haben soll, hat im Gegenzug dann Steven Seagal dafür verklagt, dass da 100 Hühner / Hähne und ein Hund gestorben ist und hat versucht, ihn auf $100,000 zu verklagen. Tatsächlich habe ich nichts dazu gefunden, wie diese Klage ausgegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie fallen gelassen worden ist oder dass das irgendwie anders geklärt wurde. Aber das war der Grund, warum Steven Seagal verklagt wurde.
Wie stelle ich mir einen Polizeipanzer vor? Meinst du?
Hast du bestimmt schon mal gesehen bei so, also die also haben oft so Wasserwerfer oben drauf.
Ja, sowas. Ja, okay, so ein Ding.
Das
ja.
sind schon massive,
diese krass gepanzerte Fahrzeuge im Prinzip. Ne?
Das ist passiert im Maricopa County in Arizona und die anscheinend auch schon dafür bekannt sind, dass die ein bisschen rabiater unterwegs sind, die Polizisten. Ne? Also das muss schon ein ordentliches Gefährt gewesen sein. Und tja, was da im Detail passiert, ist sehr schwer nachzuvollziehen. Das haben die Artikel nicht hergegeben, aber naja, gut.
Wenn ihr euch eine Lawman-Serie wünschen dürftet von irgendeinem vielleicht deutschen Charakter oder so, hättet ihr irgendwen im Kopf oder auch sonst irgendwen?
Deutschen?
Ja, oder sonst auch irgendwem. Ich finde dieses den Namen und dann Lawman, das gibt viel her.
Lawman ist schon stark. Ich hätte gerne Markus Söder.
Nicht unwahrscheinlich bei TikTok.
Ja, stimmt, stimmt. Ja,
ja, nimm mal für eine wilde Fragerunde mit, vielleicht.
Ja, vielleicht. Ihr dürft nämlich eure Gehirnzellen hier nicht unnötig verbrauchen, denn ich habe noch ein paar Banger für euch. Und die nächste ist eine, die ich sehr cool fand. In Kill Bill gibt es nichts Wertvolleres als ein Schwert von dem legendären Schmied Hattori Hanzo. Quentin Tarantino hat sich diesen Namen nicht ausgedacht und es gibt eine direkte Verbindung zu dem Schauspieler, der Hattori Hanzo verkörpert. Woher kommt dieser Name?
Wissen wir, wer den verkörpert? Ist das Ken Watanabe? Nee, das ist irgendwie anders. Nee.
Ich glaube nicht, dass ihr den Schauspieler mit Namen kennt, ist aber auch nicht wichtig.
Okay. Ich brauche den Namen aber nochmal.
Hattori Hanzo.
Hattori Hanzo? Mhm.
Ist der Name so ähnlich zusammengesetzt wie Haribo? Hans Riegel Bonn? Nein, ist nicht irgendeine Abkürzung oder sowas.
Nee, ist keine Abkürzung. Es gibt den Namen tatsächlich, Hattori Hanzo. Den hat sich Quentin Tarantino nicht ausgedacht.
Und die Frage ist jetzt genau, wo der Ursprung quasi herkommt und warum, inwiefern er mit Schwertherstellung da zu tun hat oder warum er...
Also ich sag mal, der Tipp ist eher, dass der Schauspieler damit eine direkte Verbindung hat. Der Hattori Hanzo verkörpert in Kill Bill.
Okay. Ist Hattori Hanzo denn ein gängiger Begriff für, weiß ich nicht, irgendeine Firma, ein Unternehmen, irgendein Gegenstand oder... Das müssen wir herausfinden.
Also das wäre jetzt, startet ihr direkt mit den Ja-Nein-Fragen, gell?
Ja, das stimmt. Also mein erster Gedanke war, Hattori Hanzo war damals zu Zeiten der Samurai der bekannteste Schwerthersteller und der Schauspieler ist tatsächlich der Ur-Ur-Urenkel von Hattori Hanzo. Und dann denke ich, können wir zur Frage 4 übergehen.
Ich lache zumindest nicht. Das war wieder so eine bisschen daneben, aber die Richtung ist gar nicht so verkehrt, Antwort.
Die Frage ist, was daneben und was richtig? Also ich finde dieses Urgroßvater, dass es so ein Family-Ding ist, dass es in so eine Richtung gehen könnte, klingt, finde ich, nicht ganz verkehrt.
Das ist das, was falsch ist auf jeden Fall?
Das ist das Falsche.
Ah ja.
Das war nicht das einzige Falsche.
Die Frage ist, was ist dann... Richtig.
Welcher also das Part? Heißt aber mit dem Samurai-Part und Schwertherstellung so damals, da es war offensichtlich schon eine gute Richtung.
Ja, das ist eine gute Richtung. Schwertherstellung ist gar nicht so wichtig dann in dem Kontext, aber vielleicht hat es etwas mit einem Samurai zu tun, ja. der nach Sonnenblumen duftet. Ja. Kleine Samurai-Shampoo-Anspielung. Die ihr beide nicht versteht.
No.
Vielleicht einer da draußen.
Vielleicht irgendwer. Ja. Irgendwer hat gerade gelacht. Ich frage mich gerade noch, Hattori Hanzo, ist das wirklich einfach nur ein Name oder steht das für irgendwas? Ist das der...
Vielleicht, ich habe nur weil du es gerade sagst und ich habe gerade eine Idee, wofür es stehen könnte. Was ist, wenn Hattori Hanzo sowas ähnliches wie Harakiri, also eine bestimmte, also nicht selbst mit dem Schwert ermorden, sondern eine bestimmte Schwerttechnik. Also wie du das Schwert zum Beispiel schwingst oder so. Ich mache den Hattori Hanzo jetzt, diese Bewegungsabfolge. Und der Schauspieler war eben quasi Lehrer dieser alten Schule des Schwertkampfes und kannte daher den Hattori Hanzo. Das war machen mit einem Schwert oder die Bewegung mit einem Schwert.
Mhm. Keine schlechte Idee. Ja.
Schade.
Ja, überhaupt nichts mit der Lösung zu tun.
Ein bisschen besser. Ich finde meine Idee manchmal wirklich gar nicht schlecht, aber ich treffe selten. Ja,
das ist der Unterschied zwischen dir und Tobi. Du magst deine Ideen, die sind aber falsch. Und Tobi denkt immer, seine Ideen sind falsch, die sind
aber
nicht
richtig. Aber trifft.
Ab und an mal, muss man dazu sagen.
Haben wir heute auch schon wieder.
Vielleicht als Mini-Tipp hilft es uns, wenn wir wissen, wofür Hattori Hanzo steht. Wahrscheinlich schon, ne? Ist das ein japanisches Wort oder
irgendwas? Es ist ein Name.
Es ist wirklich ein Name.
Okay.
Dann ist es irgendwie eine ganz berühmte Figur aus der japanischen Geschichte, die Samurai-Kämpfer war und Marcel beendet
und den Satz. Da waren wir tendenziell ja schon unterwegs. Aber die Frage ist jetzt, inwiefern ist er da besonders?
Ja, beziehungsweise inwiefern hat der Schauspieler eine Verbindung dazu? Das ist noch das, der Part.
Das war nicht Verwandtschaft.
Wir sind nämlich schon mal so weit. Hattori Hanzo war im 16. Jahrhundert ein sehr bekannter Samurai im feudalen Japan.
Okay, das reicht aber quasi zu ihm sozusagen. Also wir müssen nicht nur wissen, was der Tolles gemacht hat oder...
Nee, das reicht jetzt erstmal. Aber jetzt ist natürlich noch interessant, wie der Schauspieler damit verbunden ist.
Ja, okay.
Der hat den schon mal in einem anderen Film gespielt. In einer Doku oder einem Film?
Bang, in einer Fernsehserie, tatsächlich. Der Schauspieler von Hattori Hanzo in Kill Bill, namens Sonny Chiba, hat in einer Fernsehserie über den historischen Hattori Hanzo, gespielt. Und Quentin Tarantino wusste das, oder hatte das irgendwie auf dem Schirm und wusste, dass dieser Charakter Hattori Hanzo heißen sollte. Und das führt dann zu dieser komischen Situation, dass Sonny Chiba sowohl Hattori Hanzo in Kill Bill gespielt hat, als auch in der Fernsehserie, nur da das historische Original quasi.
Geil.
Ja, fand ich auch sehr lustig, als ich das gelesen habe.
Ja, das ist nice.
Ja, aber war gar nicht so verkehrt. Also. Und wir kommen vom feudalen Japan in den wilden Westen. Warum bevorzugten es die Regisseure, bei alten John Wayne-Filmen vormittags zu drehen?
Ist so eine kurze Frage, ne? Man denkt sich so, ja, halt deshalb. Aber es wird sich wahrscheinlich ziehen.
Ja. Also ich starte mal leicht mit, da wo die gedreht haben, wenn das auch wieder Australien war oder sowas, aber auch wenn die sonst irgendwo in wüstenähnlichen Gegenden gedreht haben, war es ab Mittag einfach fucking heiß. Deshalb Vormittag.
Das ist wahrscheinlich gar kein schlechter Grund, aber ist nicht die Lösung. Also war vielleicht ein Nebengrund. Könnte sein.
Ja, wäre auch das Erste natürlich gewesen, was mir gekommen wäre, weil nachts kühlt es ja immer ganz gut ab eigentlich und dann kannst du halt vormittags so bis 10, 11 Uhr und so, dann geht das und dann wird es halt richtig brechend heiß, wenn du irgendwo in der Wüste bist. Was hat vielleicht mit Sonnenstand, irgendwie mit Schatten, irgendwie sowas, aber dann auch nicht jeden Tag, das wäre ja super shotabhängig, ne? Also.
Ja, aber ich finde ich an sich nicht verkehrt, aber du grinst nur.
Ja, ich grinse, weil ich die Lösung halt gerne an so. Hat gar nichts damit zu tun, aber ich finde eure Gründe halt wieder gut. Also das, obwohl das tatsächlich die Frage auch ein bisschen aufwirkt, wie die das immer gemacht haben, ne? Wenn die gerade auch so Abendszenen haben wollten oder sowas. Aber gut.
Ja, dann wahrscheinlich in der Morgendämmerung. Ja, wobei, das sieht schon anders aus.
Ne?
John Wayne, ne?
Okay.
John Wayne, ja.
Weil vielleicht müssen wir uns an dem ein bisschen festhangeln. Das ist.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es sowas ähnliches wie mit dem morgens Golf spielen.
Genau,
und der
genau
wollte aber nachmittags halt immer zum Football spielen und deswegen mussten sie immer bis 12 Uhr durch sein.
Ja, aber die Idee, genau in so eine Richtung, würde ich sagen, können wir weiterdenken. Weil es wurde extra der Name genannt, das sind die Western nur mit ihm, also muss es ja irgendwie auch an ihm liegen.
Ja, das stimmt. Guter Punkt. Oder Kinderbetreuung war ein schweres Thema. Ich weiß nicht, ob John Wayne Kinder hat. Aber die Kinder, die konnten immer vormittags betreut werden.
Ich lese euch nochmal die Frage vor, weil dann, ihr habt den Spin gerade verkehrt herum. Ah. Warum bevorzugten es die Regisseure, bei alten John Wayne-Filmen vormittags zu drehen?
Ah. Okay.
Aber es muss ja trotzdem irgendwie mit John Wayne zusammenhängen.
Exakt.
So.
Messerscharf wieder.
John Wayne war eine von diesen Figuren. Ah, man ist ja, wenn man morgens wach wird, größer und wird im Laufe des Tages kleiner. Das sind nur ein paar Millimeter, aber das ist natürlich wichtig, dass er möglichst groß wirkte in diesem Film.
Ehrlich.
Was ist denn, wenn John Wayne als Schauspieler gar nicht so einfach zu handeln ist? Er ist eher ein komplizierter Charakter, der hat immer seine eigenen Szenenideen, der möchte immer noch seine eigene Idee einmal gedreht haben und umsetzen. Und das heißt, die wissen schon, ey, wenn wir jetzt die Shots mit dem drehen, dann setzen wir mal nur den Vormittag an, weil das kann gut sein, dass sich das mit dem dann sowieso zieht bis 16, 17 Uhr. Einfach, weil der dann noch das will und dies will. Vielleicht so ein bisschen Diva am Set. Und deswegen haben die immer gesagt, wenn wir zu spät anfangen, dann zieht sich das in die Dunkelheit hinein und dann verlieren wir das Licht. Also müssen wir immer vormittags ansetzen, damit wir noch genug Puffer haben hinten raus.
Das ist eine sehr gute Richtung. Es fehlt nur noch ein Detail.
John Wayne war Alkoholiker und vormittags war er noch, hatte er vielleicht einen Kater, aber war nicht mehr rotzevoll. Und ab Mittag hat er wieder gesoffen. hat dann funktioniert.
Das ist die Lösung, Tobi.
Ehrlich?
Yes. Ja. Es war bekannt unter den Regisseuren, dass John Wayne nachmittags meistens betrunken war.
Und vormittags nicht?
Also,
ja. Also wirklich so, wie ich es gesagt habe?
Ja, sorry. Aber ja. Nee, also es war so halt tatsächlich bekannt dann, dass man am besten die Szenen vormittags dreht, weil ab dem Mittag John Wayne so betrunken war, um die professionell rüberzubringen.
Wow.
Und das, ja. Das schien bekannt gewesen zu sein und die haben halt ihre Schedule so danach ausgerichtet. Also.
Fand ich so dämlich, dass ich es fast nicht gesagt hätte.
Immer, Tobi, immer. Ja, immer, wenn du denkst, ah, das ist zu dämlich,
ist man immer
sofort
ganz nah,
raus damit.
Ganz nah an der Lösung. Ihr seid ein bisschen on fire heute.
Ich würde sagen, das Hemd, das Marcel
also jetzt, hat, ja, das, ja, ich fand jetzt, wir sind doch schon geschwommen heute, aber jetzt gerade gut.
Ja, mal gucken, ob sich das weiterhält. Wie trugen die Saw-Filme dazu bei, dass über 300.000 Menschen das Leben gerettet wurde?
Über 300.000 Menschen. Boah, okay. Das ist natürlich die erste Frage. Die Saw-Teile, da passiert natürlich sehr viel Verschiedenes. Also geht es um einen bestimmten Film oder geht es wirklich um den Gesamteindruck?
Es geht nur um den, ich glaube, ersten Saw-Teil, mit der, wo der festgekettet ist. Und jetzt wussten alle, wie sie da rauskommen. 300.000 Leute im Jahr.
Die 300.000 Gefangenen haben sich alle das Bein abgesägt und dann war alles klar.
Wollte ich auch mal Saw gucken dann, ja. Nee, waren es alle, ich fand die Frage gut mit,
ja, ihr wollt eine Antwort.
Nee, mit Saw-Reihe ist wichtig.
Ja, es ist die ganze Reihe. Es ist nicht nur ein Film.
Also warum konnte quasi aufgrund oder mit Hilfe der Saw-Teile?
Ich habe auch gerade so an Spenden für irgendeine Organisation, die sich um irgendwas, also entweder in Richtung Krankheiten geht oder Richtung wir schicken Geld nach irgendwo und verbessern da irgendwas. Trinkwasser. Das wäre dieses Mithilfe oder eher, dass irgendwas darüber bei den Leuten klar geworden ist, wie hier, wir hatten mit Charlie Sheen und dem AIDS-Gedöns das mal, dass das in so eine Richtung geht. Aber 300.000 ist halt schon eine
ist
Zahl.
Ist echt,
ne?
Viel, ja, ist echt viel. Hat es mit dem Inhalt, ich frage jetzt auch, hat es mit dem Inhalt des Films zu tun oder zum Beispiel mit dem Set oder so? Keine Ahnung, haben die zum Beispiel gesagt, hey, wir drehen das, weiß ich nicht, in Neuguinea und ja, aber ist auch sehr abgefahren, weil 300.000 ist dann immer noch enorm viel, selbst wenn die sagen, die drehen das da irgendwo in einem Dorf und sagen halt dafür, ey, ihr bekommt alle von uns irgendwie gescheite Unterkünfte und so weiter und wir holen euch quasi von der Straße, aber es sind ja immer noch nicht 300.000.
Ja, 300.000 ist zu hoch, ne?
Ja.
Puh.
300.000 ist einfach absurd viel, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Hm. Ja.
Vielleicht haben die doch irgendwas gemacht im Sinne von, wie du schon meintest, so mit AIDS, irgendwas, was mit Krankheit zu tun hat. Aber warum mit den Saw-Teilen in Verbindung?
Psychische Krankheiten, irgendwie in so eine Richtung, dass danach super viele zum Psychiater gegangen sind, die sich sonst selbst getötet hätten oder wen anders. Das ist aber auch wieder 300.000 etwas hoch.
Ja, ist auch so schwer, das wirklich festzuhalten, ne?
Aber die Richtung ist nicht verkehrt. Es ist aber eher medizinisch als psychisch. Also.
Aber doch medizinisch, guck mal. Okay, das heißt, du hast, wenn man mit der AIDS und so weiter gar nicht so ganz falsch unterwegs. Vielleicht, aber es geht ja nicht um einen Teil, es geht um die Reihe. Weil ich denke dann immer, okay, vielleicht ist irgendwie bei einem Schauspieler irgendwas aufgefallen, irgendeine, weiß ich nicht, eine Hautkrankheit, die extrem Hautkrebs oder was weiß ich. Und dann haben die halt das als Anlass genommen, um zu sagen, okay, wir müssen was dagegen tun, so wie die Ice Bucket Challenge. Und dann wurde da halt entsprechend was entwickelt. Aber es wäre da nicht die ganze Reihe.
Also wir müssen uns auch nicht an irgendwelchen Filmszenen wieder festbeißen.
Nee. Also tatsächlich hat es etwas mit dem Inhalt vom Film zu tun, aber eher auf einer bisschen abstrakten Ebene. Also nicht wirklich abstrakt. Ich sag mal so, man sieht in jedem Saw-Film das, worum es hier geht.
In jedem Saw-Film.
Und auch nicht zu knapp.
Dreiräder. Es sind drei Räder. Drei Räder sind gefährlich und seit den Saw-Filmen haben die ein TÜV-Gutachten.
Genau, das ist die Dreirad-Sicherheit,
ja,
die da eingeführt,
ja,
wurde.
Das ist endlich.
Das sichere dritte Rad.
Ja. 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 Schöne Idee. Man sieht viel Blut. Hat es noch was mit Blut zu tun? Blutgruppen.
Irgendwelche chirurgischen Eingriffe.
Marcel ist da etwas auf der Spur.
Blut.
Blut. Aber jetzt, Blutkrankheiten.
Jetzt kombinier mal das mit dem Gedanken von Tori, den er eben hatte.
Welcher? Mit
dem karitativen Gedanken.
Blutspenden vielleicht? Ja. Die haben das Ganze.
Bitte? Blutplasma, also genau, gegen Leukämie,
ja, genau, und sowas. Also die haben irgendwie immer das Blut, was da übrig geblieben ist.
Der Blut.
Genutzt. Ich glaube, die Richtung ist genau die richtige. Ich glaube, ja, dieses Blutspenden ist genau das Richtige, aber jetzt wieso?
Wie kommst du auf die Masse?
Ja, genau.
Ja, das muss ja über ein Marketing gehen. Also anders kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wie, ist das DKMS hier in Deutschland?
Ja, zum Beispiel, ja, in Deutschland, ja.
Dass so eine Kampagne dann hochgefahren wurde. Und mit Blut das, hatten die so, ja, eine, so einen kleinen Gag in Richtung Marketing-mäßig.
Ich lasse das jetzt mal durchgehen.
Warte, ja, Marcel, okay, möchtest du noch mal?
Nee, alles gut. Okay. Ist, glaube ich, wirklich ziemlicher Quark von daher.
Es gibt bei den Saw-Filmen, oder gab bei den Saw-Filmen immer den Halloween Blood Drive. Und was da gemacht wurde, ist, es wurde Menschen angeboten, dass wenn sie Blut spenden, sie eine Freikarte für einen Saw-Film bekommen. Und insgesamt über die Jahre wurden da wohl über 150.000 Blutkonserven mit erzeugt. Und eine Blutkonserve konnte für mehrere Bestandteile benutzt werden und so weiter und so fort. Und dann runtergerechnet darauf, ist jetzt ganz grob gesagt, aber wurde ungefähr 300.000 Menschen damit das Leben gerettet. Ein bisschen spitz formuliert natürlich, weil ob eine Bluttransfusion jetzt immer das Leben rettet, ist jetzt die Frage. Aber tatsächlich haben so die Saw-Filme dazu beigetragen, dass 300 Menschen auf die ein oder andere Art und Weise Blut transferiert werden konnte durch die Blutspenden, durch den Halloween Blood Drive.
Coole Idee.
Ja.
Finde ich also auch voll.
Blutspenden für eine Freikarte. Das so. Kann sich lohnen.
Hängt man nur noch so am Tropfen, um dauernd ins Kino zu gehen. Sie können hier beim UCL 23,40 Euro im Monat zahlen oder zweimal die Woche
den
Liter abpumpen lassen.
Ja, ja. Gut, als letzte Frage für heute habe ich nochmal einen unserer alten Kumpanen ausgegraben.
Oh, ist es wieder Charlie Sheen?
Es ist nicht Charlie Sheen, aber ein guter Kumpel.
John Travolta?
Nee, ein guter Kumpel von Charlie Sheen.
Hier, der das mit dem Flugzeug auch gemacht hat.
Nicolas
Cage. Nicolas Cage.
Nicolas,
ja,
Cage. Nicolas Cage. Gekommen. Und ist auch so ein bisschen eine Spaßfrage, einfach so zum Abschluss nochmal. Warum musste Nicolas Cage einen Dinosaurier-Schädel zurückgeben?
Ja.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Ist es, war im Museum, vielleicht ein bisschen auf Droge, hat tatsächlich einfach einen mitgenommen in irgendeiner Art und Weise und musste den zurückgeben. Das wäre zu simpel, ne? Oder gibt es irgendeinen Film, wo das vielleicht eine Requisite hätte sein können? Ich habe jetzt keinen Nicolas Cage Dino-Film im Kopf.
Stimmt, es gibt es einen Nicolas Cage Dino-Film.
Es kann ja sollte es geben.
Sollte es geben.
Sollte, ja, sollte.
Ich bin auch gerade so am Durchrattern und denke, du musst auch einen Cage-Film mit Dinos geben.
Okay, aber wir sind wahrscheinlich wieder im privaten Bereich bei ihm.
Ja, eher so im privaten Bereich.
Habe ich mir auch schon fast gedacht. Ja, aber wie gesagt, das ist aus dem Museum klauen, ist halt zu trivial, ne? Also vielleicht aus einer Grabungsstätte.
Mhm. Die vielleicht auf seinem Land lag.
Ja.
Ich weiß nicht, was für ein Land der hat, aber.
Zum Beispiel.
Was ja auch zurückgeben. Zurückgeben klingt für mich so, wie ich habe es vorher schon eher weggenommen, geklaut.
Schon, ja. Aber wie gesagt, wenn es auf dem eigenen Land zum Beispiel liegt, dann wäre das ja auch quasi entwenden, aber ne, so.
Ja, ist auch ein bisschen in die falsche Richtung.
Oder bei irgendeiner Versteigerung wurde der versteigert und der hat einfach Der hat so aus Jux einfach geboten, wollte es aber gar nicht haben. Musste ihn zurück. Naja. Ich weiß nicht, wie oft Dinosaurier-Schädel versteigert werden.
Wait a second. Wait a second, Tobi. Es war nämlich tatsächlich eine Versteigerung, womit das alles angefangen hat, wo Nicolas Cage gegen Leonardo DiCaprio geboten hat, um diesen Dinosaurier-Schädel und ihm im Endeffekt für $270,000 gekauft hat. Das ist der Kontext. Jetzt ist es aber immer noch die Frage, warum der den zurückgeben musste.
Konnte nicht bezahlen.
Das war auch nicht ausgeschlossen bei Nicolas Cage.
Er musste ihn zurückgeben oder er hat ihn zurückgegeben?
Also ich könnte mir vorstellen, er hat ihn zurückgegeben und ich könnte mir vorstellen, wenn er es nicht freiwillig gemacht hätte, hätte er auch irgendwann ein Problem gekriegt. Sagen wir es so.
Okay.
Ach Gott.
Aber wenn man den ersteigert, dann hat man ja das Recht, den an sich zu behalten. Außer, das war vielleicht keine ganz legale Versteigerung. Aber dann frage ich mich, warum Leonardo DiCaprio auch da war, aber who knows. Und das hätte eigentlich gar nicht versteigert werden dürfen.
Ich liebe es immer, wie du so ganz langsam so die richtige Antwort rausstolperst. Also ja, es ist tatsächlich so. Es war ein Sammlerstück aus der Mongolei, tatsächlich, was von einem Museum versteigert wurde. Wo im Endeffekt rauskam, der Dinosaurierschädel war in Wirklichkeit geklaut. Quasi. Also gestohlen in dem Sinne. Mhm. Also ein kulturelles Raubgut de facto. Und musste zurückgegeben werden. Und dann wurde quasi gesagt, okay, hier Nicolas Cage, du hast den Schädel gekauft. Wir würden den jetzt beschlagnahmen. Und dann meinte Cage direkt so, nee, alles gut, könnt ihr einfach so zurückhaben. Und ich glaube, er hat sein Geld auch nicht zurückbekommen. Also ist eine von vielen schlechten Investitionen wahrscheinlich von Nicolas Cage. Und er musste diesen Dinosaurier-Schädel zurückgeben. So ein bisschen Glück für Leonardo DiCaprio, dem wäre ja im Wesentlichen das Gleiche passiert. Und es war ein Schädel eines Tyrannosaurus Bataar. Was mir jetzt nicht so viel gesagt hat, als ich das gelesen habe. Aber vielleicht kann ich hier einblenden, wie der Dino dann aussah.
Ich bin höchst interessiert, weil das wäre meine Frage gewesen.
Ja.
Und jetzt möchte ich wissen, wie komme ich auf so eine Versteigerung, egal ob illegal oder illegal, wo Nicolas Cage und ein DiCaprio ist. Also wer organisiert solche geilen Versteigerungen?
Ich glaube, es gibt da in L.A. sehr viel wilden Kram.
Wahrscheinlich.
Und wahrscheinlich auch aber sehr viel so Sammler-Stuff, den du dir da irgendwie besorgen kannst.
Ich schätze, bei so Versteigerungen, wo es um solche Preise geht, da werden nur bestimmte Leute auch zu eingeladen. Ich glaube nicht, dass du da einfach so vorbeischauen kannst. Hallo, ich bin der Tobi. Ich habe 20 Euro mit dabei, ich will ein bisschen mitsteigern.
Das ist richtig. Ich habe mir gerade noch gedacht, ein Fall für Markus Söder, Lawman.
Let's go. Aber ich habe so hab hier noch ein bisschen Kontext. Oh, ja. Tatsächlich ist das so ans Licht gekommen tatsächlich, weil diese Dinosaurierart nur in der Mongolei gefunden wurde. Also die scheint da irgendwie heimisch gewesen zu sein und sonst nirgendwo anders auf dem Planeten. Und ist seit 1924 unter Strafe gestellt, dass dort Dinosaurier-Skelette ausgeführt werden. Und dann im Endeffekt hat man sich gefragt, Moment mal, wieso taucht hier auf einmal dieser Dinosaurierschädel in Amerika auf, der eigentlich nur in der Mongolei sein kann und da ist es seit 80 Jahren unter Strafe gestellt, das auszuführen tatsächlich. Ja, aber starke Runde von euch, muss ich sagen.
Ja. Tobi, du hast mal gut abgeräumt. Ich habe zumindest hier und da zugearbeitet, aber du hast dann immer schön den Sack zugemacht.
Den Sack zu machen. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Genau. Und wir machen auch für die Folge den Sack zu und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir rappen den Sack ab.